So. Hallo nochmal. Ich würde sagen, wir legen mal los. Ich weiß nicht, ob noch mehr Leute kommen werden. Zunächst mal wollte ich darauf hinweisen, falls Sie das noch nicht gesehen haben, ab jetzt mache ich immer Aufzeichnungen, auch Videoaufzeichnungen von den Vorträgen. Und auf der Webseite habe ich vom letzten Mal das auch eingestellt. Ja, ich versuche die von der Größe her halbwegs überschaubar hinzukriegen. Also es hat dann nur so 10 Frames pro Sekunde, die Videodateien, die ich erzeuge. Damit sind die einigermaßen runterladbar von der Größe her. Und ich habe auch nicht so riesige Kapazitäten auf meinem Webserver. Also ich denke mal, das wird kein Problem sein, jetzt die restlichen Termine noch so zu machen. Denn ich glaube, das ist gerade, wenn ich zwischendurch mal was vorführe in der Shell, ist es einfach besser, wenn man das nochmal angucken kann und nicht nur die Folien hat. Gut, dann machen wir da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir waren bis zur Folie 17 hier gekommen. Ja, das war das Letzte, also diese Ansicht der Baumstruktur von den Prozessen in einem Linux-System, was Sie mit PS3 aufrufen können. Damit hatten wir letztes Mal aufgehört. Ich weiß nicht, ob ich das da gesagt hatte. Prinzipiell haben Sie natürlich auf jedem Unix-System auch diese Baumstruktur. Also es gibt da überall dieses Vater-Sohn-Konzept für die Prozesse. Es ist nur dieses Tool PS3 nicht überall verfügbar. Also auf einem Linux-System haben Sie es normalerweise vorinstalliert oder können es zumindest nachinstallieren. Und auf anderen Plattformen gibt es das möglicherweise nicht. Aber grundsätzlich können Sie immer, indem Sie sich in der Ausgabe von dem normalen Tool von PS sich die Parent Process ID mit anzeigen lassen, also die Prozess-ID des Vaterprozesses, können Sie praktisch von Hand diese Struktur konstruieren, also genau erkennen, welcher Prozess hat welchen anderen gestartet. Und das ist oft ganz hilfreich, wenn man sich mit PS einfach nur die normale Prozessliste anzeigen lässt und man da irgendwelche Prozesse findet, von denen man nicht weiß, was ist das eigentlich, ja, was macht das, was ist das für ein Programm, warum läuft das, dann kann man über diese Baumstruktur zurückverfolgen, von wo das gestartet wurde. Ja, und dann können Sie erkennen, dass zum Beispiel irgendein Serverprozess, den Sie laufen lassen, den Sie selber gestartet haben, dass der im Hintergrund noch irgendwelches anderes Zeug startet, wo Sie nicht mit gerechnet haben. Gut, jetzt gibt es ein Thema, wo es darum geht, was passiert eigentlich mit einem Programm, wenn ich das gestartet habe, aus einer Shell heraus. Ja, das läuft vielleicht in einem eigenen Fenster oder so und jetzt schließe ich einfach das Shell-Fenster. Und da ist es so, es gibt ja verschiedene Signale, das haben wir schon gesehen, die man mit Kill an die Prozesse schicken kann. Und eins der Signale, die man da hinschicken kann, ist das sogenannte Hang-Up-Signal. Hang-Up kommt traditionell daher, dass man früher über so Modem-Verbindungen sich mit einem anderen Rechner verbunden hat und dann auf dem entfernten Rechner praktisch Programme gestartet hat. Und in den Anfangszeiten kam es eben oft vor, dass so eine Modem-Verbindung unterbrochen wurde. Ja, und dann ist natürlich die Steuerung des Programms nicht mehr möglich und das Betriebssystem auf dem entfernten Rechner hat dann den ganzen Prozessen über ein Hang-Up-Signal mitgeteilt, dass praktisch die Leitung unterbrochen wurde und dass die Programme sich beenden sollen. Da kommt das traditionell her. Heute hat man das jetzt nicht mehr so häufig, dass man diese Nutzung hat, aber das Ganze passiert eben immer noch. Wenn Sie ein Terminalfenster haben und da drin irgendwelche weiteren Programme starten und Sie schließen jetzt einfach das Terminalfenster, dann haben Sie im Prinzip die gleiche Situation. Ja, es läuft also zum Beispiel ein VI-Editor im Terminalfenster und was soll mit dem passieren? Wenn Sie das Fenster zumachen, dann haben Sie keine Möglichkeit mehr, da zum Beispiel mit Doppelpunkt Q Ausrufezeichen rauszugehen aus dem Editor und den ordentlich zu verlassen. Das heißt, auch in dem Fall wird diesem Prozess ein Hang-Up-Signal geschickt, in dem Moment, wo Sie das Terminalfenster zumachen. Ja, und der reagiert darauf, indem er eventuell noch versucht, irgendwas zu speichern oder so. Ja, jedenfalls wird das Programm dann beendet. Und das ist eben heute noch die Standardreaktion. Wenn so ein Hang-Up-Signal kommt, dann soll sich ein Prozess beenden. Das ist also ähnlich wie Terminate, ja, nur dass da noch die zusätzliche Information eben mitgeschickt wird, die Kontrolle ist verloren gegangen. Ja. Es gibt keine Möglichkeit mehr, interaktiv Befehle in das Programm einzutippen. Und Jetzt ist es aber so, dass man manchmal nicht möchte, dass Programme auf diese Weise beendet werden. Es gibt ja Dinge, die Sie so im Hintergrund starten können. Ja, Sie könnten zum Beispiel in der Shell ein Kommando eingeben, was Ihnen eine Übersicht aller Dateien auf der Festplatte erstellt und das in eine Datei reinschreibt. Und wenn Sie jetzt das Shell-Fenster schließen, dann wäre das Standardverhalten eben auch dieses Programm zu beenden, obwohl das vielleicht einfach noch ein paar Minuten geräuschlos weiterarbeiten würde und sich dann irgendwann von selber beenden würde. Und wenn Sie dieses automatische Abwürgen über das Hang-up-Signal, wenn Sie das nicht möchten, ja, wenn Sie wollen, dass die Programme weiterlaufen, auch wenn Sie das Terminalfenster schließen, beziehungsweise wenn Sie sich remote eingeloggt haben, ja, und sich wieder ausloggen, dass das trotzdem weiterläuft, dann können Sie dem Programm mit NoHub, also dieser Befehl NoHangup, ja, NoHub kurz geschrieben, können Sie dem Programm beim Start praktisch sagen, es soll dieses Hang-up-Signal ignorieren. Ja, dann passiert Folgendes. Sie können also, habe ich da ein Beispiel für? Genau, auf der nächsten Folie ist ein Beispiel dafür. Wenn Sie sowas machen hier, ich habe jetzt hier in der Shell zweimal den Editor NEdit gestartet im Beispiel, ja, der einfach da zwei temporäre Dateien bearbeiten soll. Den ersten habe ich normal gestartet und den zweiten, da habe ich dieses NoHub vorangestellt. Das hat zwei Konsequenzen. Erstmal wird die Standardausgabe von dem Editor, die wird umgeleitet in eine neu erstellte Datei. Die Datei heißt immer NoHub out, es sei denn, Sie finden die Option raus, mit der Sie das ändern können. Und die wird in dem Ordner abgelegt, wo Sie gerade den Befehl eingegeben haben. Ja, also in diesem Fall stehe ich hier in meinem Home-Verzeichnis und dann führt das dazu, dass mit NoHub und dann dem Kommando dahinter einfach dort in meinem Home-Verzeichnis eine neue Datei NoHub out angelegt wird und da wird es jetzt reingeschrieben. Jetzt ist dieser Editor NEdit, den ich hier im Beispiel benutzt habe, ein grafisches Programm, also eine X-Anwendung. Das heißt, der wird in der Regel auf der Kommandozeile oder im Terminal wird er überhaupt keine Ausgaben erzeugen. Ja, es kann also gut sein, wenn das Ganze irgendwann abgeschlossen ist, dass diese NoHub-Out-Datei, dass die einfach leer ist, ja, weil halt keine Ausgabe erzeugt wurde. Aber es gibt eben andere Tools, die schreiben immer wieder mal irgendwelche Statusmeldungen auf das Terminal, ja, und solche Ausgaben würden dann eben in NoHub-Out landen. Und der interessante Effekt ist jetzt, wenn Sie jetzt dieses Terminalfenster, in dem das eingegeben wurde, wenn Sie das per Klick auf das X-Icon einfach zumachen, ne, also wenn Sie nicht mit Exit aus der Shell rausgehen, sondern einfach das Fenster schließen, dann wird der erste Prozess, der wird abgebrochen werden und der zweite wird weiterlaufen. Ja, weil der zweite hat eben den Hinweis gekriegt, dass er das Hang-up-Signal ignorieren soll und der erste nicht. Und wenn jetzt das Shell-Fenster geschlossen wird, dann kriegen beide Prozesse ein Hang-up-Signal zugeschickt, ja, und der erste reagiert normal darauf und beendet sich und der zweite sagt, aha, ich weiß, ich soll das ignorieren und arbeitet weiter. Ja, also das ist der wesentliche Effekt von diesem NoHub. Und jetzt hatte ich Ihnen hier noch was anderes, ich gehe nochmal auf die Folie davor zurück, beschrieben. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie das Kommando disown verwenden können. Und disown ist etwas, was praktisch die Vater-Sohn-Beziehung zwischen Prozessen verändern kann. Disown heißt da enteignen, also die Besitzerschaft oder sowas ändern. Was tatsächlich passiert ist Folgendes. Normale Programme, die Sie aus der Shell heraus starten, sind Sohn-Prozesse oder Kind-Prozesse von dieser Shell. Ja, die haben also alle die Shell als Vaterprozess. Die Shell selber hat, wenn Sie sich im Textmodus angemeldet haben, dieses so ein Login-Programm als Vaterprozess. Oder wenn Sie es in einer grafischen Oberfläche machen, dann ist das Terminal-Programm, ja, was Ihnen so ein Terminal-Fenster aufmacht, das ist dann der Vaterprozess. Jedenfalls haben Sie diese Vater-Sohn-Beziehung zwischen den ganzen Dingern. Und mit disown können Sie jetzt hingehen und sagen, ich will, dass ein bestimmtes Programm, was ich gestartet habe, nicht länger ein Sohn-Prozess von mir ist. Ja, also Sie kappen praktisch diese Vater-Sohn-Beziehung zwischen der Shell und dem Programm, was Sie aufgerufen haben. Ich zeige Ihnen das mal im Beispiel, weil da habe ich, glaube ich, keine Folie zu gemacht. Das geht im Nachhinein, genau. Das NoHub, das können Sie nur, im Voraus praktisch machen, da müssen Sie vorher schon wissen, was da passieren soll. Und mit dem Disown können Sie im Nachhinein noch was verändern. Ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, habe ich ein NEdit? Ne, habe ich nicht. Was kann ich starten? Ich nehme immer wieder X-Eyes. Den Marker nicht. Versuchen wir es hier. X-Eyes. Doch, da ist er. So, also ich habe hier das X-Eyes und der normale Effekt wäre jetzt, ich schiebe das mal ein bisschen hier runter, der normale Effekt wäre jetzt, wenn ich dieses Terminalfenster einfach schließe, so, dann haben Sie gesehen, jetzt ist das X-Eyes auch weg. Ja, also ich mache das nochmal in einem separaten Terminal. Und was ich jetzt machen kann, ich starte nochmal das X-Eyes, ziehe das wieder hier runter und jetzt schaue ich mir das Ganze mal an, wie die Verhältnisse sind mit ps-opit, ppid und -cxeyes sollte ich nur den Eintrag für xeyes kriegen, genau. Und dann sehen Sie, xeyes hat irgendeine Prozess-ID 10.360 und eine Parent-Process-ID, also Vater-Prozess-ID von 10.346. Wenn ich dasselbe mal für die Bash mache, dann werde ich herausfinden, dass diese 10.346, das muss einer von den Bash-Prozessen sein. Ja, und hier ist er auch. Das ist der, wo ich jetzt gerade die Maus drauf habe, aus irgendeinem Grund, genau, das kann ich auch hervorheben. Ja, also das ist praktisch die Shell und die Zeile hier oben, wo nur ein Prozess angezeigt wurde, das sagt mir eben, dass dieses XAS-Programm als Vaterprozess die Shell hat. Jetzt kann ich Folgendes machen, mit Jobs zeige ich mir diese einfachere Übersicht an, wo ich nur die Programme sehe, die ich aus der Shell heraus gestartet habe und dann sehe ich, das hat die Job-ID 1. Das wusste ich natürlich vorher, weil das eine neue Shell war und ich noch nichts anderes gestartet habe, aber es ist nicht verkehrt, nochmal zu prüfen. Und jetzt sage ich disown %1. Ja, da hat sich erstmal nichts geändert. Das X-Eyes ist immer noch da, es läuft auch noch. Sie können sehen, das verfolgt immer noch die Mauszeigerbewegungen. Aber jetzt gebe ich nochmal den Befehl von oben ein, wo ich mir dieses X-Eyes angezeigt habe in der Prozessliste. So. Oh, jetzt hat er immer noch. Aha. Also eigentlich hätte man jetzt sehen sollen, dass sich die Parent Process ID von dem X-Eyes verändert auf 1. Warum hat er das nicht gemacht? Okay. Das ist jetzt ein schöner Vorführeffekt. Ich meine, was Sie jetzt gesehen haben, ich habe jetzt auch wieder das Terminal geschlossen. Ich hatte hier so einen separaten Tab für das andere Terminal und das X-Eyes ist immer noch da geblieben. Jetzt mache ich mal wieder ein neues auf und gucke nochmal nach dem X-Eyes. Ja, jetzt sehen Sie an der Stelle, jetzt hat es sich geändert. Also jetzt gehört X-Eyes oder hat als zweiter Prozess die Nummer 1. 1 ist der Init-Prozess in einem Linux-System. Das ist jetzt ein komischer Vorführeffekt, weil eigentlich hätte diese Änderung schon in dem Moment stattfinden sollen, wo ich disown sage. Weil die Funktion von disown ist eben die Vater-Sohn-Beziehung zu dem angegebenen Prozess praktisch abzubrechen. Ja, das, die wird aufgehoben und stattdessen wird der Prozess direkt ganz oben am Init-Prozess angehängt. Wenn Sie sich das als Baum vorstellen, dann geht es ja los mit so einem Init-Prozess, darunter sind alle möglichen Sachen, irgendwann kommt dann vielleicht die grafische Oberfläche als Prozess in den Baum, da drin irgendwo ein Terminalfenster, darunter hängt die Shell, ja, und ganz unten unter der Shell als Blatt sozusagen hängt dann das Programm, wo es gerade drum geht, also in dem Fall X-Eyes. Und das heißt, Sie haben durch diesen durch den Prozessbaum ja, so einen relativ langen Pfad bis zu dem Blatt nach unten. Und disown bewirkt eben, dass jetzt dieser lange Pfad geändert wird und stattdessen das Programm direkt oben am Init-Prozess angehängt wird. Ja, von der Logik her könnte man auch versuchen, irgendwo dazwischen das zu machen, weil disown ja zunächst mal nur sagt, löse die Vater-Sohn-Beziehung zu dem folgenden Kind. Das ist aber dann nicht klar, an welcher Stelle man es aufhängen könnte. Und weil man da müsste man raten oder so, was jetzt ein günstiger Punkt wäre, wo man alternativ jetzt diesen Kindprozess aufhängen könnte. Und deswegen hängt man ihn einfach direkt an die Wurzel des Ganzen, also an den Innenprozess dran. Okay, also das sind die beiden Möglichkeiten mit NoHub oder also im Vorhinein oder mit Disown im Nachhinein haben Sie die Möglichkeit zu verhindern, ja, dass beim Schließen des Terminalprogramms oder beim Ausloggen, wenn Sie im Textmodus arbeiten, dass ein Programm, was Sie da gestartet hatten, dass es abgebrochen wird. Ja, wenn Sie eine dieser beiden Varianten verwenden, dann kann das weiterarbeiten. Gut, jetzt noch ein weiteres Tool, was Sie verwenden können, um sich die Prozessliste ausgeben zu lassen oder zumindest einen Teil davon. Das ist das Tool TOP und TOP bietet Ihnen eine regelmäßige Aktualisierung, ja, typischerweise alle 2 Sekunden oder sowas. Das heißt, Sie können das in einem Terminalfenster laufen lassen und wenn Sie dann neue Programme starten, dann tauchen die irgendwann in dieser Prozessliste, die dynamisch immer wieder aktualisiert wird, auf. Und wenn Sie irgendwas beenden, dann verschwindet es auch wieder. Und das Schöne an TOP ist, dass das standardmäßig nicht diese normale Sortierung nach der Prozess-ID benutzt, sondern das sortiert nach der Auslastung. Ja, also wie viel CPU-Zeit wird auf die verschiedenen Prozesse verwendet. Und das benutzt man häufig, wenn man etwa feststellt, dass das System irgendwie langsam wird, ja, nicht mehr gut ansprechbar ist. Ja, dass also offensichtlich irgendetwas sehr viel Ressourcen zieht, sehr viel Rechenzeit benötigt. Auf einem Desktop-Rechner ist zum Beispiel das Klassische, dass man irgendwie im Webbrowser eine Webseite anzeigt, die irgendwas mit Flash macht und es ist nicht richtig programmiert oder ist nicht kompatibel und dann zieht dieses Flash-Plugin, zieht unendlich viel Rechenzeit. Ja, passiert auch in anderen Programmen, wenn die irgendwie abstürzen und in einer Endlosschleife irgendwas Falsches machen, dann verbraten die unglaublich Rechenzeit und die Bedienbarkeit des Gesamtsystems wird schlechter. Und wenn es noch so weit benutzbar ist, dass Sie also in der Shell irgendwelche Befehle eingeben können, dann startet man typischerweise TOP und guckt einfach, was ist da los. Ja, das können wir auch nochmal kurz hier anschauen. Wenn ich hier in dem Terminal TOP eingebe, ja, dann sehe ich, im Moment hat sogar dieses X-Eyes die höchste Rechenzeit, weil das halt ständig guckt, ob man mit der Maus irgendwas macht. Und Sie sehen das einfach daran, dass das hier ganz oben angezeigt wird. Ja, es ist ganz oben in dieser tabellarischen Darstellung. Und andere Programme, die irgendwas tun, die aktiv was machen, haben wir jetzt im Moment nicht. Ab und zu wandert dieses Xorg weiter nach oben. Xorg ist der Name des X-Servers. Das ist praktisch das Programm, was die Basis für die grafische Oberfläche herstellt. Ja, der X-Server, der hat praktisch Treiber, mit denen er die Grafikkarte und die Monitore ansprechen kann. Ist aber nicht zum Beispiel der komplette Window-Manager. Ja, das X ist schon in der Lage, sowas wie Fenster auf dem Bildschirm zu zeichnen, aber noch nicht zum Beispiel die Rahmen drumherum. Ja, und diese Bedienflächen hier, wo Sie Fenster mit schließen, maximieren und so weiter können. Das kommt alles nicht von X selber, sondern dafür hat man zusätzlich noch einen Window-Manager. Das würde im Rahmen von so einer Veranstaltung dann besprochen, wenn wir uns irgendwann mit der grafischen Oberfläche und der Konfiguration von X beschäftigen würden, ist aber dieses Semester jetzt nicht Teil der Veranstaltung. Ja. Ja.
Wenn jetzt X ganz oben ist, nach welcher Spalte wird denn sortiert?
Sortiert wird nach Prozent CPU im Moment. Ja, das sehen Sie auch hier, die 1,7 ist der höchste Wert. Wenn ich jetzt mal irgendwas anderes starte.
Schalter setzen.
Ja, Sie können das verändern, das sage ich Ihnen gleich. Es steht auch auf der nächsten Folie, dass Sie mit kleiner und größer da durchnavigieren können, aber ich sage es schon mal vorab. Wenn ich jetzt hier irgendwas anderes starte, ein Feind wird nicht viel CPU-Zeit brauchen, aber man kann es trotzdem mal probieren. So, dann schauen wir hier wieder rein. Und was Sie jetzt sehen, jetzt ist der Prozess, der am meisten braucht, hier XFCE4 Terminal. Das liegt daran, dass der in dem Terminal die Ausgabe von dem Feindkommando angezeigt hat und das war aufwendig, ne, weil er ständig berechnen musste, wie sieht der Inhalt vom Terminalfenster aus. Inzwischen ist es wieder vorbei, deswegen ist es jetzt wieder nach unten gewandert und vielleicht haben Sie es mitgekriegt, dass auch kurz der Feindprozess drin war. Ich lasse es nochmal laufen. Ja. Und jetzt kann man sehen, da das Terminal hat jetzt 20% CPU-Last, 26%, Feind hatte 10 und jetzt geht es wieder runter, weil das Feind ist wieder weg, dann hört es wieder auf. Ja, also das heißt, dieses Tool Top, das ist sehr praktisch, um so einen Überblick zu kriegen, was passiert auf dem System. Und jetzt war die Frage gerade, wie kriege ich das hin, dass das nach irgendwelchen anderen Kriterien sortiert wird? Und das machen Sie, indem Sie kleiner oder größer eingeben. Damit wechseln Sie die Spalte, die Sortierspalte ist praktisch nach links oder nach rechts. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier die richtige Tastenbelegung habe. Ja, sieht gut aus. Mal schauen. Genau, jetzt habe ich so oft gedrückt, dass ich auf der Spalte Word angekommen bin und dann sehen Sie, das Ganze ist jetzt danach sortiert. Wenn ich nochmal drücke, ist es nach der Spalte NI für Nice, das erkläre ich Ihnen nachher, was das ist, sortiert. Nochmal, noch zweimal nach links bin ich in der Spalte User, dann sehen Sie, jetzt ist es nach Dateibesitzern sortiert. Es sind aber nicht alle Sortierungen sinnvoll, weil was Sie erkennen können ist, innerhalb der Sortierung werden immer nur so viele Einträge angezeigt, wie auf den Bildschirm passen. Ja, also das füllt praktisch das Terminalfenster bis unten und Prozesse, die in der aktuellen Sortierung noch weiter hinten liegen würden, die werden nicht angezeigt. Und so eine Sortierung nach User zum Beispiel, die ist ja statisch. Also der Benutzer, der ein Programm gestartet hat, der ändert sich nicht. Und das heißt, wenn Sie jetzt irgendwas haben, was unterhalb von Root einsortiert wäre, weil Sie einen Benutzer Z9 oder sowas haben, dann würden Sie das in so einer Darstellung einfach nicht sehen können. Ja? Dafür ist es nicht gemacht, sondern es ist dafür gemacht, irgendwelche Arten von Auslastung zu finden. Ich gehe jetzt mal noch eins weiter nach links, dann habe ich Sortierung nach Prozess-ID und schlägt nicht um, dann muss ich andersrum gehen. Zup, zup, zup. Jetzt habe ich es nach der Spalte %mem sortiert. Ja, das gibt an, wie viel Prozent des Speichers von einem Prozess belegt werden. Noch eins weiter kriege ich Time, dann kann ich sehen, was am längsten schon läuft. Also da ist praktisch die Zeit, die jeweiligen Prozesse schon aktiv sind, drin. Und noch eins weiter wird wieder eine unsinnige Sortierung, dann kriege ich praktisch das nach Kommando sortiert und das bringt mir wieder in so einer begrenzten Darstellung nichts. Ne? Ja, und was man natürlich dann macht, wenn man feststellt, dass irgendein Programm abgestürzt ist und halt Rechenzeit frisst, dann kann man das identifizieren in dieser Liste mit Top und notiert sich die Prozess-ID. Ja, hier wäre jetzt in dieser Sortierung oben zum Beispiel die 1532, wäre einfach von dem obersten Prozess die ID. Und dann kann man mit Kill oder Kill-9 ein Signal dahin schicken und versuchen, diesen Prozess abzubrechen. Okay, hier auf der Folie ist das Ganze nochmal statisch zu sehen, ein aktueller Zustand. Und Top zeigt noch ein paar Zusatzinformationen an, die auch oft interessant sind. Hier rechts oben steht zum Beispiel immer Load Average. Load Average zeigt die durchschnittliche Last über unterschiedlich lange Intervalle an. Der Wert, der als erster kommt, ist immer der, der sich auf den kürzesten zurückliegenden Zeitraum bezieht. Also das ist eine Minute. Und ich habe jetzt nicht im Kopf, was die dahinterfolgenden sind, aber die gehen über längere Zeiträume hinaus. Ja, das heißt, es könnte sein, dass das sowas wie eine Minute, 10 Minuten oder 60 Minuten sind. Schauen wir mal kurz, was die Manpage zu Uptime sagt. Das Tool Uptime gibt nämlich dieselbe, nicht Uptime. Was wollte ich schauen? Na doch. Nein, Uptime. Ah, da steht. Ah, 1, 5 und 15 Minuten sind es. Ja. Sie kriegen den Wert nämlich auch, wenn Sie einfach, oder diese Werte, wenn Sie einfach Uptime eingeben. Jetzt in dem Beispiel sehen Sie halt überall 0, weil da auf dem virtuellen System im Moment nichts läuft. Ja, und anhand von dieser Last kann man halt erkennen, wie insgesamt gerade die Auslastung ist und zum Beispiel feststellen, dass in den letzten Minuten irgendwas gestartet hat, was sehr CPU-aufwendig ist. Außerdem wird die Gesamtzahl aller Prozesse angezeigt, in verschiedene Zustände unterteilt und Sie erfahren auch was über die Auslastung des Hauptspeichers. Ja. Was ich jetzt hier nicht demonstrieren kann, weil meine virtuelle Maschine nur einen Kern hat, ich kann es aber zumindest erzählen, ist Folgendes. Sie sehen hier in der dritten Zeile etwas über die CPU auf dem System und praktisch die Verteilung von Idle-Zeit und Rechenzeit und so weiter auf diese CPU. Wenn Sie mehrere CPUs oder mehrere CPU-Kerne haben, dann fasst Top diese Informationen zusammen. Also dann sehen Sie für alle Prozesse, die oder für alle CPUs praktisch einen Mittelwert. Und manchmal ist es aber interessant herauszufinden, habe ich überhaupt eine vernünftige Aufteilung oder Verteilung der Last auf die CPUs. Und wenn Sie in der Anzeige von Top die Taste 1 drücken, dann ändert sich die Darstellung und Sie sehen dann für jede CPU das Ganze separat. Ich probiere es jetzt trotzdem mal aus, was bei mir passiert. Ja, ich habe jetzt 1 gedrückt und es hat sich dann die Darstellung hier in CPU 0 nur geändert, sonst ist nichts passiert, weil da eben nur eine CPU drin ist in der virtuellen Maschine. Auf dem Quad-Core-System wäre jetzt praktisch diese Zeile vervierfacht worden und ich hätte da CPU 0 bis CPU 3 stehen gehabt und dann hätte man sehen können, wie die Last auf den verschiedenen Prozessoren ist. Gut, wie angekündigt, mit kleiner und größer, das hatte ich jetzt schon gezeigt, können Sie eben die Sortierspalte ändern und Sie finden halt diese Auslastungsinformationen noch da. Hier ist es nur noch mal in größer dargestellt. Ah, genau, und da habe ich Ihnen auch ein Beispiel gegeben für ein System, was eben 4 CPU-Kerne hat. Und dann sehen Sie, haben Sie genau das, was ich erzählt habe, von CPU 0 bis CPU 3 kann man jetzt erkennen. Auf diesem System ist nichts los. Also diese Spalte Idle, hier, die sagt praktisch, zu 99% ungefähr hat die CPU nur geidelt, also keinen Prozess ausgeführt. Okay, es gibt noch weitere Tools, mit denen man über den aktuellen Systemzustand ein bisschen was erfahren kann. Das meiste wird aber in Top auch laufend angezeigt. Ja, aber manchmal benötigt man nicht diese ständige Aktualisierung, sondern will nur einmal sich kurz einen Überblick verschaffen. Und dann können Sie über das Kommando free erfahren, wie die aktuelle Speichernutzung ist. Ja, bei MEM sehen Sie in der Total-Spalte zunächst den gesamten installierten physikalischen Hauptspeicher. Ja, dann sehen Sie, wie viel davon aktuell benutzt wird unter Used und dann wie viel frei ist. Diese Spalte Shared, die können Sie ignorieren. Das ist ein Überbleibsel aus älteren Linux-Versionen. Die hat keine Bedeutung, da steht immer 0 drin. Und in der untersten Zeile sehen Sie entsprechende Informationen für den Swap. Ja, wenn Sie ein Linux-System installieren, werden Sie normalerweise aufgefordert, eine Swap-Partition anzulegen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit einer Swap-Datei zu arbeiten, wenn man das System nicht mehr so weit partitionieren kann, dass man noch eine zusätzliche Partition für den Swap hat. Es ist aber besser, mit einer Partition zu arbeiten. Hier jetzt in diesem Beispiel, weil das ein relativ frisch gestartetes System war, ist der Swap praktisch komplett unbenutzt, weil einfach noch nicht so viel im Speicher passiert ist. Es kann aber sein, wenn Sie lang genug mit dem System arbeiten, dass der Swap doch genutzt ist, also Teile der Prozesse ausgelagert sind in diesen Swap-Speicher. Eigentlich müsste man Paging-Speicher dazu sagen, ja, weil Linux nicht mit Swapping als Speicherverwaltungsverfahren arbeitet, sondern mit Paging. Können Sie sich vielleicht erinnern, ich weiß nicht, ob Sie, Sie haben sicher in der Theorievorlesung im dritten Semester auch über Speicherverwaltung gesprochen. Ne? Swapping ist vom Wortsinn her das komplette Auslagern des gesamten Speichers eines Prozesses. Das bleibt dann nichts übrig von ihm, der geht komplett in den Swap. Und Paging arbeitet mit diesen Seitenverfahren, wie es alle modernen Betriebssysteme machen, wo Sie einzelne Speicherseiten, das können so 1 bis 4 Kilobyte große Blöcke sein, die werden einzeln ausgelagert in den Paging-Bereich auf der Festplatte und dann wieder zurückgeholt, wenn sie benötigt werden. Ja, und wenn Sie mit dem System viel arbeiten, dann werden Sie sehen, dass Sie da was drin haben. Die Zahlen, die da auftauchen, sorgen oft für Verwirrung bei Benutzern, die dann feststellen und sagen, mein gesamter Hauptspeicher ist irgendwie benutzt, es ist sogar der Swap benutzt, obwohl ich gar nicht so große Anwendungen gestartet habe. Und da muss man wissen, dass Linux versucht, den Speicher möglichst sinnvoll zu nutzen. Ja, das heißt, es ist nicht nur so, dass die Daten und der Code von den Programmen, die Sie ausführen, im Speicher stehen, sondern der Speicher wird auch als Cache für Daten auf der Platte verwendet. Ja, und wie viel jetzt davon für Cache verwendet wird, das ist ja praktisch eine gegenläufige Operation zum Swappen. Ja, beim Caching sagen Sie, ich will den Zugriff auf Dateien beschleunigen, deswegen lasse ich die im Hauptspeicher stehen, die Sachen, die ich aus der Datei gelesen habe. Und beim Paging sagen Sie, ich habe nicht genug Speicherplatz, also nicht genug RAM, deswegen muss ich Sachen auf Platte auslagern. Ja, das ist so ein bisschen gegenläufig. Und es hängt halt davon ab, was auf Ihrem System gerade los ist. Wenn Sie also wenig Speicher verwendet haben, dann wird viel für das Caching genutzt, ja, damit Sie bei wiederholten Zugriffen auf die schon gelesenen Dateien da einfach schneller wieder drankommen. Und wenn sich das Ganze ändert, dass Sie viele RAM-intensive Programme starten, dann wird halt Cache auch wieder verdrängt und der Hauptspeicher wird für die eigentlichen Programme verwendet. Okay, und das andere Tool auf der Folie ist Uptime. Das sagt Ihnen, das ist die Hauptaufgabe des Tools, deswegen heißt es so. Es sagt Ihnen, wie die Uptime ist, also wie lange läuft das System schon. Sie sehen hier, das wird in Tagen und Stunden und so weiter angegeben. Das Programm versucht es irgendwie sprachlich leicht erfassbar zu machen. Wenn Sie also 3 Jahre das System nicht neu gebootet haben, dann wird da auch 3 Jahre stehen. Und hinten zeigt es dann noch an, wie viele Benutzer am System angemeldet sind und auch nochmal diese Load Average Werte, also das, was wir eben schon bei Top gesehen haben, die Prozessorauslastung über die letzten 1, 5 und 15 Minuten waren es, glaube ich. Im Zusammenhang mit Betriebssystemen und Schedulern spricht man ja oft von prioritätsbasiertem Scheduling, also von der Idee, dass es Prozesse gibt, die wichtiger sind als andere und die irgendwie bevorzugt behandelt werden sollen. Zum Beispiel, indem sie mehr Rechenzeit bekommen oder der Scheduler sie öfter aktiviert. Und Unix-Systeme haben alle so ein Prioritätenmodell, das sogenannte Nice Values oder Nice Levels verwendet. Und damit drückt sich praktisch die Freundlichkeit oder Nettigkeit von einem Prozess gegenüber allen anderen Prozessen aus. Das Standardverhalten ist, dass alle Programme so einen Einheitswert von 0 haben als Nice Level. Und Sie können jetzt durch Ändern dieses Wertes, können Sie das Verhalten des Betriebssystems beeinflussen, was eben das Laufenlassen dieser Prozesse angeht. Und in der Unix-Welt ist es üblich, dass man Werte zwischen minus 20 und plus 19 hat. Sie haben also insgesamt 40 verschiedene Werte, die Sie angeben können. Und die Konvention ist hier so, dass kleine Zahlen, also auch negative Zahlen, eine hohe Priorität bedeuten und große Zahlen bedeuten eine kleine Priorität. Und das kommt daher, dass das Ganze eben für diese Nice Values oder Nice Levels verwendet wird. Denn mit 19, das ist der größte Wert, den Sie da verwenden können, sagen Sie praktisch, das soll extrem freundlich, extrem nett sein. Ja, und mit minus 20 sagen Sie gar nicht nett. Und das heißt halt, ein Prozess, der mit einem Prioritätswert oder einem Nice Value von minus 20 läuft, der wird viel häufiger aktiviert oder kann länger laufen. Ja, wird also effektiv einfach schneller mit seiner Arbeit fertig werden. Und wenn Sie das genau ins Gegenteil verkehren, also einen Wert von 19 vergeben und dem System damit sagen, dass dieses Programm besonders freundlich gegenüber den anderen Programmen ist, dann wird es eben entsprechend langsamer laufen und weniger Rechenzeit bekommen. Bitte? Das weiß ich auch nicht. Also es ist so, dass es in Linux intern noch weitere Prioritäten gibt. Sie können nochmal irgendwas im Bereich 0 bis 100 oder so da als zusätzliche Priorität setzen, nicht auf der Kommandozeile. Das sind dann so Echtzeit-Prioritätswerte, die noch vergeben werden können. Aber dieses minus 20 bis 19, das ist das Klassische. Warum die sich damals auf 40 Stufen irgendwie festgelegt haben, das ist keine Erfindung von Linux, sondern das kommt aus den älteren Unix-Systemen und es ist halt einheitlich in allen Unix-Systemen, damit Systemadministratoren nicht umlernen müssen. Prinzipiell gibt es kein besonderes Argument, warum es jetzt 40 sind. Sie könnten da auch 50 oder 64 draus machen. Ja.
Also es ist bei Gelegenheit, auch wie man Textfiles zum Beispiel von einem Windows-System auf Linux bekommt mit SCP oder so Sachen, dass man da
ja. Ja, das können wir machen. Ich meine, ich habe jetzt hier kein Windows drauf. Sie müssten halt auf der Windows-Maschine diese entsprechende Software, dann SCP und sowas installieren. Meinen Sie jetzt aus einer virtuellen Maschine das Zeug raus oder zwischen mehreren Rechnern hin und her?
Also einfach von einem anderen System
ja.
Nach Linux rein oder raus.
Ja. Ja, raus, also von Linux raus zu Windows wird nicht so einfach funktionieren, weil Sie da... Ja, dann müssen Sie einen FTP-Server auf dem Windows-Rechner installieren. Das kann man aber nur in einem geschützten lokalen Netz machen, weil FTP ein unsicheres Protokoll ist. Also SSH wäre schon das Protokoll der Wahl. Ja, ich versuche mal mir das zu merken und das vielleicht in die letzte Veranstaltung einzubauen, weil das ist nicht Teil von dem, was jetzt hier im Programm drin ist. Und es ist nicht in 5 Minuten erzählt. Aber grundsätzlich, Sie können auf jeden Fall auf einem Windows-Rechner einen SSH-Client installieren, einfach irgendwo OpenSSH herkriegen und das installieren. Und unter Linux ist sowieso der SSH-Server standardmäßig installiert, den müssen Sie eventuell starten, eventuell die Firewall deaktivieren, die auf dem Linux-Rechner läuft. Und dann können Sie mit so Kommandos wie SCP, Datei, Rechner, Doppelpunkt, neuer Dateiname, können Sie das übertragen. Ja? Also wenn ich Sachen zum Beispiel nach Hause kopieren will, dann mache ich immer sowas, SCP, Dateiname und dann habe ich einen dünnen DNS-Namen, org, Doppelpunkt und dann gebe ich keinen Pfad dahinter an, dann schmeißt er das in mein Home-Verzeichnis, wenn ich das jetzt in der Form ausgeben würde. Es ist wie ein Copy eigentlich, wie CP, nur dass Sie bei Quelle und Ziel, je nachdem in welche Richtung Sie kopieren wollen, halt den Rechnernamen angeben müssen und den stellen Sie voraus. Mit einem Doppelpunkt. Also dieses SR-DynDNS-Org ist jetzt der Rechnername und wenn ich die Datei umbenennen wollte, dann könnte ich zum Beispiel Datei neu schreiben. Na, dann würde er die im aktuellen Verzeichnis liegen.
Der Dateiname müsste jetzt im aktuellen Ordner liegen.
Der müsste da liegen. Wenn der da nicht liegt, können Sie auch einen absoluten Pfad zum...
Zudem müsste man es einfach.
Ja. Also wenn das Ding zum Beispiel in Temp liegt, dann könnte ich auch schreiben SCP-Temp-Dateiname. Und genauso kann ich auch am Ziel sagen, ich will, dass das auf dem Zielrechner auch ins Temp-Verzeichnis geht. Ja, oder vielleicht ganz woanders hin. Ja, und dann haben Sie oft noch das Problem, dass Sie unterschiedliche Benutzernamen auf den verschiedenen Rechnern haben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn Sie das aus so einer CMD-Shell heraus in Windows machen. Aber auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie noch den Benutzernamen davor schreiben. Jetzt kann ich hier kein Add eingeben, weil ich nicht weiß, wo es... Da ist es. Ja, dann setzen Sie den noch in der Form, das sieht dann wie eine E-Mail-Adresse aus, also Benutzername, @, Rechnername.
Dann kommt eventuell auch eine Passwortabfrage.
Die kommt, ja. Ja. Sie können Passwortabfragen umgehen, indem Sie einen SSH-Schlüssel generieren, und also einen Public- und Private-Key, und dann den Public-Key in die richtige Position kopieren. Das ist auch Teil der LPI-Geschichte, dieses ganze SSH-Zeug vernünftig einzurichten, aber ist halt nicht in den Bereichen drin, die wir jetzt hier in dieser Auswahl drin haben. Ja, deswegen habe ich es jetzt nur kurz beschrieben. Okay. Gut, also diese Prioritäten, die sind standardmäßig immer auf 0 gesetzt. Ja, wenn Sie ein neues Programm, einen neuen Prozess starten, haben Sie ein Nice-Level von 0. Und Sie können aber hingehen und dem Kommando, was Sie ausführen, das Schlüsselwort Nice oder das Kommando Nice voranstellen, zusammen mit einem Wert. Und dann führt es dazu, dass das neu gestartete Programm mit anderer Priorität ausgeführt wird. Ja, das sieht dann zum Beispiel so aus. Nice-5 Programm. Und aufpassen bei der -5, dieses Minuszeichen ist das Minus für, es kommt eine Option. Ja, das heißt also nicht, dass hier ein Nice-Level von -5 verwendet wird, sondern es ist ein Nice-Level von +5. Ja, wenn Sie einen negativen Nice-Level haben wollen, dann müssen Sie praktisch 2 Minuszeichen angeben. Und man kann das jetzt sehen, wenn man sich dann die Prozessliste wieder anzeigen lässt und dabei auch die Spalte NI wie Nice anzeigen lässt. Ja, dann sehen Sie, hier sind ein paar Prozesse, die haben alle Nice-Level 0, mit Ausnahme von dem Programm, was wir gerade gestartet haben. Das hat jetzt wie erhofft den Nice-Level 5. Ja. Und das heißt eben, 5 ist ein bisschen höherer Wert, dass dieses Programm in Relation etwas freundlicher sich verhält als die übrigen Programme und damit etwas langsamer ablaufen wird. Richtig erkennen werden Sie Unterschiede nur, wenn Sie zum Beispiel ein Programm haben, das sehr aufwendige Berechnungen macht und Sie starten das zeitgleich, ja, also etwas, das vielleicht 10 Minuten lang rechnet oder so, und Sie starten 2 Instanzen davon, eine mit normalen Nice-Wert, also ohne Angabe von Nice, und das andere, die andere Kopie starten Sie mit einem Nice-Level, dann können Sie wirklich verfolgen, dass das normale Programm etwas schneller fertig wird als das andere. Ja. Wenn Sie ansonsten 2-mal dasselbe Programm zeitgleich starten, dann sollten Sie erwarten können, dass die auch ungefähr gleichzeitig fertig werden. Mit den negativen Nice-Werten ist es jetzt noch so eine Sache. Ein negativer Nice-Wert heißt ja, ich will mehr Rechenzeit haben. Und das können Sie als normaler Benutzer nicht machen. Also wenn Sie keine Root-Rechte haben und versuchen, wie hier in dem untersten Befehl gezeigt, ein Programm mit einem negativen Nice-Wert zu starten, dann gibt Nice Ihnen eine Fehlermeldung und sagt, es geht nicht. Ja, das Programm startet trotzdem, aber es kriegt nicht den Nice-Wert, den Sie haben wollen. Ich finde, diese normale Art, Nice aufzurufen mit Minus und dann Nice-Wert, finde ich, führt immer zu Missverständnissen, weil wenn man das zum Beispiel in eine Skriptdatei reinschreibt und dann nur einen kurzen Blick drauf wirft, dann ist man oft geneigt zu sagen, dieses Programm wird hier mit einem Nice-Wert von minus 5 gestartet, weil man vielleicht gerade nicht im Kopf hat, dass das Minus nur das Optionsminus ist. Deswegen gibt es noch eine alternative Syntax für Nice. Sie können auch die Option minus n verwenden und dahinter den Nice-Wert angeben. Ja, und damit wird das Ganze klar, worum es geht, denn dann wird aus nice minus 5 wird dann ein nice minus n 5. Ja, und dann ist klar, das ist ein positiver Nice-Wert. Und bei den negativen ist es genauso. Anstelle von minus, minus 10, ja, das müsste man sich eigentlich geklammert irgendwie vorstellen, wird dann daraus nice minus n minus 10. Und dann kriegen Sie entsprechend die negativen Werte. Hier unten sehen Sie das jetzt nochmal mit Root-Rechten. Und da funktioniert es auch, dass ich eben einen Prozess mit einem negativen Nice-Wert starte, weil ich eben der Administrator bin. Jetzt habe ich gesagt, wenn man Nice mit so einem Argument, also mit dem Nice-Wert aufruft, dass das praktisch den absoluten Nice-Wert setzen würde. Das gilt meistens auch, weil man aus einer Shell heraus das macht, die selber mit einem Nice-Wert von 0 arbeitet. Tatsächlich ist diese Zahl, die man da angibt, aber ein relativer Wert und bedeutet, gegenüber dem aktuell geltenden Nice-Wert will ich ihn verändern, ja, größer oder kleiner machen. Das heißt, ich kann Folgendes machen. Wenn ich das hier unten einfach mal diese Beispielausführung anschaue, ich habe ja am Anfang mal nice ohne irgendwelche Argumente angegeben, dann kriege ich raus, mit welchem nice-Wert ich aktuell arbeite. Ja? Und wenn ich einfach normal mich am System anmelde und eine Shell aufmache, dann habe ich da einen nice-Wert von 0, weil das eben die Standardpriorität ist. Jetzt habe ich als Kommando eingegeben nice minus n 5 bash. Das heißt, ich starte eine neue Shell und die hat als nice-Wert 5. Sie sehen jetzt keine Änderungen im Prompt oder sowas, weil die neue Shell ist im Prinzip dasselbe Programm wie die alte Shell, läuft jetzt nur mit einer anderen Priorität. Und wenn ich dann in dieser neuen Shell wieder Nice eingebe, dann sehe ich, jetzt ist der Nice-Wert 5. Ja? Und jetzt beim nächsten Mal, ich mache das jetzt nochmal, starte aus der Bash heraus nochmal eine neue Bash und gebe minus N10 als Wert an. Und jetzt sehen Sie, der neue Nice-Wert ist nicht etwa 10, sondern ist 15, weil das Argument tatsächlich einfach drauf addiert wird. Ja, also das geht dann eben hin und sagt, der aktuelle Nice-Wert war 5, 10 dazu gibt 15. Damit kann es Ihnen also auch passieren, dass Sie irgendwo das Kommando nice-n5 irgendwas eingeben und eine Fehlermeldung kriegen. Wenn nämlich in der Shell schon ein Nice-Wert von 15 oder mehr angenommen ist, dann würde 15 plus 5 würde plus 20 ergeben, was kein gültiger Wert ist, ja, und dann funktioniert es nicht. Wenn man jetzt hier an der Stelle noch 2-mal Exit eingeben würde, würde man praktisch diese zusätzlichen gestarteten Shells, ja, so rekursiv wieder abbauen, wieder verlassen und hätte dann, wäre am Ende wieder in der Ursprungsshell, die mit einem Nice-Wert von 0 gearbeitet hat. Ja. Also das ist einfach hier die wichtige Information. Die Angabe im Aufruf von NICE ist tatsächlich eine relative, die sich immer auf den ursprünglichen NICE-Wert bezieht und keine absolute Angabe. Jetzt passiert es manchmal, dass man ein Programm schon gestartet hat und möchte im Nachhinein den NICE-Wert noch verändern. Und das kann man mit einem Tool namens Renice machen. Damit man Renice benutzen kann, muss man wissen, welche Prozess-ID das Programm hat, das man beeinflussen will. Also da ist dann wieder PS oder TOP das Tool der Wahl, um das rauszufinden. Und dann können Sie mit Renice praktisch sagen, ich will jetzt einen neuen Wert zuordnen. Das sieht man auch am besten wieder hier im Beispiel. Ich habe ein Programm gestartet. Ja, das habe ich Programm auch nur genannt. In der Prozessliste taucht es auf mit einem NICE-Wert von 0. Und jetzt möchte ich, dass dieses Programm etwas langsamer abgearbeitet wird. Ich möchte den NICE-Wert auf 5 ändern. Dann kann ich sagen Renice 5 und dann dahinter die Prozess-ID. Ja, ich kann nicht den Namen des Programms oder sowas angeben. Ich muss erst die ID rausfinden. Und der, im Ergebnis schreibt er dann hin, was die alte und was die neue Priorität ist. Ja, für die Prozess-ID wird von 0 auf 5 geändert. Und wenn ich das nochmal überprüfe, wieder mit demselben PS-Kommando, dann sehe ich auch in der Ausgabe von PS jetzt, dass sich die Priorität verändert hat. Und etwas, was ein relativ neuer Effekt bei Linux ist, ich kann dieses Renice auch wieder rückgängig machen, sogar ohne Administrator zu sein. Ich kann bis auf den Wert 0 praktisch den NICE-Level wieder runterfahren. Ja, das sehen Sie hier unten, da habe ich Renice 0 mit der Prozess-ID eingegeben und im Ergebnis hat er die Priorität von 5 auf 0 zurückgeändert. In alten Linux-Versionen ging das nicht. Da war es so, wenn man einmal was gestartet hat mit einem bestimmten NICE-Wert, der also größer als 0 ist, ja, oder mit Renice von 0 auf einen größeren Wert gewechselt ist, dann konnte man den zwar noch weiter erhöhen, also noch freundlicher sozusagen werden, aber nicht das Ganze umkehren und wieder zur 0 zurückkommen. Und in aktuellen Linux-Versionen ist es aber so implementiert, dass man bis auf die 0 wieder zurück kann. Was man nicht kann, ist eine negative Priorität setzen, beziehungsweise einen negativen NICE-Wert, was einer hohen Priorität entspricht. Das darf wieder nur der Administrator. Das ist dasselbe, wie wenn Sie versuchen, mit NICE-5, also NICE-N-5, ein Programm zu starten. Das können Sie auch als normaler Benutzer nicht machen. Und beachten Sie bitte den Unterschied zwischen NICE und Renice. Bei NICE, wie wir eben gesagt haben, sind es immer relative Werte, die angegeben werden. Bei Renice setzen Sie wirklich absolut den NICE-Wert. Da spielt es also keine Rolle, was der Wert vorher war. Okay, damit sind wir mit diesem Folienblock durch. Es geht jetzt weiter mit der Bearbeitung der Übungsaufgaben vom letzten Mal. Haben Sie zu dem, was wir jetzt in diesem Foliensatz drin hatten, erstmal noch irgendwelche Fragen? Weil die Aufgaben auf dem Übungsblatt, die beziehen sich darauf. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht genau, wie lange Sie brauchen werden, um das zu bearbeiten. Ich würde jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde dafür ansetzen. Das kann aber sein, dass Sie länger brauchen. Das schaue ich mir dann einfach an, wie es ausschaut. Wenn jemand das Aufgabenblatt nicht mehr bei hat vom letzten Mal, ich habe noch ein paar Kopien mit. Und ja, je nachdem, wie lange wir halt brauchen, geht es dann danach weiter mit dem nächsten Foliensatz. Den habe ich erst heute spät in der Nacht online gestellt. Aber wenn Sie hier ins Campus-System reinkommen, dann finden Sie da die Unterlagen auch schon. Ja, und ich mache jetzt nicht irgendwie formal eine Pause dann oder so, weil wir kommen genau in den Pausenbereich rein, einfach wenn wir jetzt eine Dreiviertelstunde arbeiten. Ja, das heißt, wenn Sie zwischendurch früher oder zur regulären Zeit in die Pause gehen wollen, ist egal. Ja, es geht dann frühestens in 45 Minuten mit Stoff weiter, wenn Sie soweit durch sind. Okay.
Ich wollte ein Feedback wegen den Videos, also ja. Ich finde es sehr gut.
Ja.
Ich habe es mir noch nicht komplett angeschaut, aber mal reingeguckt,
ja.
Und es werden die Vorlesung was zu
tun. Ja. Also ich habe versucht, mir mal die Klangqualität aufzunehmen. Ich mache halt die Audioaufnahmen mit diesem Mikro hier und das übersteuert irgendwie immer. Da sind die Einstellungen nicht so gut. Wenn Sie die Audiodateien mal angehört haben, die sind oft so, wenn ich die Stimme ganz leicht hebe nur, dass das einfach übersteuert ist und dann komisch klingt. Das macht das Notebook nicht. Das nimmt mit seinem eigenen Mikro auf. Der Ton ist besser. Allerdings, wenn ich dann schon mal hier rumlaufe und hier irgendwas zeige, das ist dann auf dem Video nicht gut zu hören. Dafür ist es in der Audioaufnahme gut zu hören. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll wäre, dann noch diese Diktiergerätaufnahme in das Video reinzuschneiden. Aber das ist, also meistens stehe ich ja direkt vor dem Rechner, weil ich auch irgendwas dran mache. Das ist dann ganz gut hörbar. Okay, danke.